Kräuterwelten.
Hey, hey, ich bin's, die Alex. Ein etwas verspätetes Hallo für den Wonnemonat Mai. Habt ihr euch auch schon mal überlegt, warum der Mai als Wonnemonat bezeichnet wird? Ich dachte ja immer, weil der Sommer vor der Tür steht, weil man wieder viel Zeit draußen im Warmen verbringen kann, laue Sommernächte bevorstehen und. Jetzt wurde ich aber eines Besseren belehrt. An der Uni in Berlin hatte man sich das auch mal genauer angesehen und dabei herausgefunden, dass das Wort Wonnemonat ursprünglich aus dem Althochdeutschen kommt und damals noch Wunimanot oder Winimanot hieß. Und Winni bedeutet Weide. Sinngemäß sind wir also beim Weidemonat. Und tatsächlich wurden und werden in dieser Zeit ja die Tiere auf die Weide getrieben. Und später wurde das Wort Winni, also Weide, zu Wunni, also Wonne, umgedeutet. Der Legende nach sogar durch Karl des Großen höchst selbst. Aber egal ob Weide oder Wonne, es ist die Zeit des Schöllkrauts. Und um das wird's heute gehen. Zu den Namen des Schöllkrauts oder Chelidonium majus gibt es so einiges zu erfahren und sie bieten den ein oder anderen Anknüpfungspunkt. Der Gattungsname Chelidonium oder Chelidonium leitet sich wohl vom griechischen Wort für Schwalbe ab. Und Aristoteles, der griechische Naturforscher und Philosoph, berichtet darüber, dass Schwalbenmütter ihren blinden Jungen den Milchsaft der Pflanze in die Augen tropften. Und wohl nicht umsonst gab es an der medizinischen Schule von Salerno ein Lehrgedicht, das da heißt: Schöllkraut in den Augen gesund, das wird uns von den Schwalben kund. Der Volksmund kennt Namen wie Schwalbenkraut, Augenwurz, Warzenkraut, aber auch Hexenkraut. Warum Hexenkraut schon wieder? Weil das Schöllkraut sozusagen milchführend ist und der gelblich-orange Milchsaft im Stängel war nun mal die Hexenmilch vom Hexenkraut. Schöllkraut ist auch eins der Kräuter, die schon seit der Antike bekannt sind. Sowohl Dioskurides als auch Plinius empfahlen das Schöllkraut bei Gelbsucht und Lebererkrankungen allgemein. Hieronymus Bock schrieb über das Schöllkraut: Der bitter Saft des Schöllkrauts und Wurzel ist hitziger Natur. Er öffnet innerlich gebraucht die verstopfte Leber, reinigt auswendig faule Wunden und macht klare Augen. Der Saft säubert auch die Feigwarzen, fördert sie zur Heilung. Paracelsus sah sie im Hinblick auf die Signaturenlehre ebenfalls als Heilmittel bei der Gelbsucht. Und selbst Rituale wurden in Verbindung mit dem Schöllkraut abgehalten, um die Gelbsucht zu vertreiben. So wurde an 3 Freitagen der Urin des oder der Kranken über das Schöllkraut gegossen, währenddessen man Folgendes sprach: Schöllkraut, ich tränke dich, Gelbsucht, ich senke dich in den Boden. Und für noch eine Gruppe war das Schöllkraut hochinteressant, nämlich für die Alchemisten. Sie vermuteten in der goldgelben Farbe der Blüten und des Saftes einen Goldgehalt, den sie extrahieren wollten. Oder wollten sie vielleicht doch den Stein der Weisen herstellen? Man weiß es nicht. Wir heute müssen das Kraut, das schon so lang bekannt ist, oftmals erst in natura kennenlernen, es suchen und finden. Da das Schöllkraut eine sehr genügsame Pflanze ist und auch nicht rundum prallen Sonnenschein braucht, finden wir sie oft an Mauern, in Steinspalten, an Hauswänden oder Zäunen. Übrigens, für die Germanen war das Schöllkraut wohl eines der Zaunkräuter, in denen ein wohlwollender Geist wohnt. Also solltet ihr vor eurem Haus oder im Garten Schöllkraut finden, schön in Ruhe lassen und immer schön fragen. Apropos schon lange bekannt. Wisst ihr auch, wer der wohl berühmteste Schöllkrautpatient ist? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hatte bis zur Recherche dieser Episode nicht mal eine Ahnung davon, dass es ihn gibt. Also diese Person an sich schon, aber nicht als ersten Schöllkrautpatient. Es ist Albrecht Dürer. Albrecht Dürer war an Malaria erkrankt und hatte demzufolge starke Beschwerden durch eine geschwollene Leber und Milz. Und sein Arzt behandelte ihn mit Schöllkrauttinktur. Für Albrecht Dürer stand fest, dass seine Gesundung dem Schöllkraut zu verdanken war und verewigte es auf einem seiner Gemälde. Und wenn wir uns an die Volksnamen erinnern, wie sieht es denn mit der Heilwirkung für Augen, Leber, Galle, Darm und Haut aus? Fangen wir doch bei den Augen an. Schöllkraut in homöopathischer Form findet ihr, folgerichtig, in Augentropfen. Ausgelobt wird hier nicht nur die Erleichterung bei trockenen Augen, es wird auch bei Virusinfektionen mit Augenbeteiligung, wie es so schön heißt, eingesetzt. Der Markt bietet aber auch Magen-Darm-Mittel mit Schöllkraut an. Ein Beispiel. Erinnert ihr euch vielleicht an diese Iberogast-Diskussion? Müsste so 4-5 Jahre her sein. Hier ging es um die mögliche leberschädigende Wirkung des Schöllkrauts, das auch in Iberogast ist. Es ging auch um konkrete Todesfälle, um massenhafte Ermittlungen und. Als Folge all dieser Geschehnisse bekam dann der Iberogast-Beipackzettel den Hinweis, bei bestehenden Lebererkrankungen darf das Arzneimittel nicht eingenommen werden. Das Schöllkraut musste aber aus der Originalrezeptur nicht entfernt werden. Außerdem wurde eine Alternativvariante hergestellt und angeboten, die ohne das Schöllkraut auskommt. Beim Thema Haut, und hier sind wir wieder bei Warzen und Hühneraugen, dafür gibt es jede Menge Tinkturen, Tropfen und Salben. Doch nicht umsonst steht, gerade bei den Tropfen und Tinkturen, immer der Hinweis, nur zum äußerlichen Gebrauch. Schöllkraut gilt nämlich zuerst einmal als giftig. Da gerade der gelb-orange Milchsaft jede Menge Alkaloide hat, die in größeren Mengen aufgenommen zu Magen- und Darmbeschwerden führen können. Bei deutlich höherer Dosis zu Kreislaufversagen. Und keiner kann wirklich abschätzen, wie konzentriert sich das Schöllkraut in der Tinktur breit gemacht hat. Und eine Überdosierung ist schnell passiert. Womit wir wieder bei der Dosierung wären. Alle Dinge sind Gift. Und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht's, dass ein Ding kein Gift sei. Von all den möglichen Nebenwirkungen unbeeindruckt, ist der äußerliche Gebrauch. Hier ist die einzigste Nebenwirkung die bräunliche Verfärbung der Haut, wenn man sich den frischen Saft oder die Tinktur auf eine Warze oder ein Hühnerauge tupft. Da der Saft aber stark reizend ist, sollte man die gesunde Haut drumherum aber bitte verschonen. Also entweder sehr zielgenau auftupfen oder sicherheitshalber auf die Haut um die Warze oder das Hühnerauge eine Fettsalbe auftragen. Übrigens, wenn ihr Schöllkraut zur Warzenbehandlung braucht, dann ist es wohl am effektivsten, das Schöllkraut morgens zu pflücken, denn morgens sei der Alkaloidstand am höchsten. In der, ich sage jetzt mal, erweiterten Bachblütentherapie erhält man Schöllkraut unter dem Namen Selandine. Mit den Stichworten Ausgleich, emotionale Narben, aber auch Ausgleich zwischen linker und rechter Gehirnhälfte. Also ein Ausgleich zwischen analytischen Denkprozessen und Zahlen und einem ganzheitlichen Erfassen und der Intuition. Auch im Bereich Entscheidungsfreudigkeit oder Entscheidungsfähigkeit. Und emotionale Wunden, die heilen, die tragen wiederum zur inneren Ruhe bei. Wenn ich das jetzt ganz ganzheitlich sehe, dann könnte ich auch sagen, einem ausgeglichenen Menschen liegt nichts auf dem Magen, es gibt nichts, was er schwer verdauen kann und in seiner Haut fühlt er sich auch viel wohler. Und auch wenn das Schöllkraut zur Familie der Mohngewächse gehört, hat es laut Christian Rätsch keine bekannte psychoaktive Wirkung. Trotzdem wird hier und da geschrieben, dass das Schöllkraut vielleicht ein Bestandteil der Hexensalben gewesen sein könnte. Man weiß es nicht. Die Wurzel des Schöllkrauts wurde aber im magischen Brauchtum als Ersatz für die echte Alraunenwurzel benutzt. Und es lassen sich Berichte finden, die beschreiben, dass bei Reisen in Anderswelten der Rauch des Schöllkrauts ein hilfreiches Mittel sei. Ich kann das weder bestätigen noch widerlegen. Ich sollte es einfach mal ausprobieren. Worüber sich aber alle scheinbar einig sind, ist, dass das Schöllkraut in erster Linie ein Schutzkraut ist. Ein Kraut zur Abwendung von Unheil, zur Abwehr von natürlich Hexen, Dämonen und dem Teufel. Und außerdem wirksam ist gegen Zaubereien und Verhexungen. Was auch immer das Schöllkraut bei jeder und jedem von uns bewirken kann und bewirkt, es ist durchaus eine Pflanze, die es wert ist, genauer untersucht zu werden. Ich denke, dass ein Zeitnehmen für das Schöllkraut ziemlich sinnvoll ist. Wenn ihr also das nächste Mal unterwegs seid und Gänsefüßchen zufällig über ein Schöllkraut stolpert, vielleicht auch gerade in einem Moment, indem ihr ein schwer zu entscheidendes Thema habt, dann setzt euch dazu und schaut, was passiert. Was hier in 2 Wochen passiert, das weiß ich auch schon. Es wird um den Frauenmantel gehen. Die Pflanze der Frau. Aber wirklich nur der Frau? Da wäre ich mir nicht so sicher. Aber wir werden sehen oder doch hören. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Würde mich auch immer noch über eine Rezension, ein paar Sterne oder einfach ein Folgen freuen. Und wie immer zum Schluss, bis in 2 Wochen, passt gut auf euch auf. Alles Liebe, eure Alex.